Healthy Teacher Podcast Folge 6. Heute erfährst du, wie man mit 15 Minuten Arbeit $25.000 verdienen kann. Und es geht um dein Aufgabenmanagement. HealthyTeacher.net, der Selbstmanagement-Podcast für Lehrer, die entspannter und gesünder leben wollen. Hier findest du Tipps, Interviews und Selbstcoaching-Tools, mit denen du als Lehrer entspannter und gelassener arbeitest und als Mensch einfach besser lebst, weil deine Gesundheit die beste Unterrichtsvorbereitung ist. Von und mit Carsten Meyer. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Healthy Teacher Podcast. In der letzten Folge hatte ich ja über die drei Regeln für ein gutes Aufgabenmanagement und Zeitmanagement gesprochen und warum das wichtig ist. Du erinnerst dich vielleicht, diese drei Regeln, das war einmal die Aufgaben aufzuschreiben, dann, dass man nur ein System benutzt und nicht mehrere. Und der dritte Punkt war, die Aufgaben zu priorisieren oder zu kategorisieren. Und um genau diesen dritten Teil, diese dritte Regel, darum geht es heute. Ich hatte das ja schon angekündigt und ich möchte dir jetzt heute ein paar Möglichkeiten vorstellen, wie man eben genau das machen kann und seine Aufgaben kategorisieren, / priorisieren kann. Die erste Methode, die ich dir vorstellen will, das ist die sogenannte Eisenhower-Matrix. Die Eisenhower-Matrix, das ist so ein Klassiker in der Zeitmanagement- und Aufgabenmanagement-Literatur. Manchmal liest man auch Eisenhower-Prinzip. Das Ganze geht zurück auf den US-Präsidenten Dwight Eisenhower, wobei es unklar ist, ob er das selber auch tatsächlich angewendet hat. Die Methode geht zurück auf eine Rede, die er gehalten hat 1954, in der er einen nicht weiter genannten Hochschulpräsidenten zitiert mit den Worten »I have two kinds of problems, the urgent and the important«. The urgent are not important and the important are never urgent. Also ich habe zwei Arten von Problemen, die dringlichen und die wichtigen. Die dringlichen sind nicht wichtig und die wichtigen sind nie dringlich. Und genau das sind auch die beiden Qualitäten, die man bei der Eisenhower-Matrix sozusagen als Unterscheidungsmerkmal nimmt, nämlich einmal die Dringlichkeit und dann die Wichtigkeit. Und diese beiden Qualitäten, die trägt man sozusagen auf. Das kann man sich vorstellen wie so ein Koordinatensystem. Auf der X-Achse die Dringlichkeit, auf der Y-Achse die Wichtigkeit. Und dann ergeben sich daraus vier Felder. Nämlich wichtige Aufgaben, die aber nicht dringlich sind. Wichtige Aufgaben, die auch dringlich sind. Dann gibt es Aufgaben, die nicht wichtig sind, aber dringlich sind. Und es gibt solche, die weder wichtig noch dringlich sind. Und mit all diesen Aufgaben verfährt man dann unterschiedlich. Als erstes muss man natürlich sich überlegen, was für ein Typ Aufgabe habe ich, was für eine Dringlichkeit, was für eine Wichtigkeit habe ich. Und die werden dann in diese vier Kategorien einsortiert, in diese vier Feldermatrix einsortiert. Und dann verfährt man mit den Aufgaben ganz unterschiedlich, je nachdem, in welchem Feld dieser Matrix die Aufgabe sich befindet. Aufgaben, die wichtig und dringlich sind, die erledigt man sofort und man erledigt sie selbst. Die Aufgaben, die wichtig sind, aber nicht dringlich sind, da überlegt man sich, bis wann muss die Aufgabe gemacht sein. Das heißt, man terminiert die Aufgabe und erledigt sie dann anschließend selbst. Die Aufgaben, die nicht wichtig sind, aber dringlich sind, die sollte man, wenn es irgendwie geht, delegieren. Jetzt muss man dazu sagen, wir als Lehrer müssen natürlich die meisten Aufgaben selber machen. Es gibt allerdings auch bei uns in unserem Berufsfeld einige Aufgaben, wo man sich überlegen kann, okay, ist das wirklich eine Aufgabe, die ich machen muss, oder ist es was, was zum Beispiel der Klassenelternbeirat machen kann? Ja. In solchem Fall also die Aufgaben delegieren und die Aufgaben, die weder wichtig noch dringlich sind, die bearbeitet man gar nicht. Ja, und das war es eigentlich auch schon mit der Eisenhower-Matrix. Die Hauptaufgabe dieser Aufgabenmanagement-Methode, wenn man es so nennen will, ist es eigentlich, die sogenannte Dringlichkeitsfalle zu verhindern. Diese Dringlichkeitsfalle, das ist wenn man dringende Aufgaben hat, die aber nicht wichtig sind und die dann dadurch die Arbeitskraft binden und irgendwo auch unnötig binden, weil die Aufgaben ja nicht wichtig sind und dadurch die Produktivität und die Effizienz einfach behindern. Und das ist bei ganz vielen Aufgaben so, dass die eigentlich gar nicht so wichtig sind, aber irgendwie unglaublich dringend erscheinen und man verwechselt eben schnell Dringlichkeit mit Wichtigkeit. Und das zu unterscheiden, das ist eigentlich so der Hauptpunkt bei der Eisenhower-Matrix. Die zweite Methode, die ich dir gerne vorstellen möchte, heißt Getting Things Done oder kurz GTD beziehungsweise Englisch dann GTD. Und der Begründer ist David Allen, ein Unternehmensberater, der sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man mit dieser Aufgabenflut besser umgehen kann, um ja eigentlich das Gehirn zu entlasten. Der Grundansatz ist nämlich, dass Allen gesagt hat, das Gehirn ist dazu da, Ideen zu haben, ist aber nicht dazu da, die Ideen auch zu behalten. Und deswegen ist es eben wichtig, das Gehirn von den Inhalten zu entlasten, denn so kann es kreativer sein und ja, in unserem Fall dann zum Beispiel Ideen produzieren, wie wir den Unterricht gestalten oder wie wir bestimmte Aufgaben vielleicht besser auf die Schüler zuschneiden können, wie wir vielleicht andere Unterrichtseinstiege wählen und so weiter. Ein anderer Punkt bei dieser Methode, den habe ich eigentlich letzte Woche auch schon angesprochen, nämlich, dass unser Unterbewusstsein mit Dingen beschäftigt ist, die noch nicht beendet sind. Du erinnerst dich an den Zeigarnik-Effekt und auch hier setzt eigentlich diese Getting Things Done-Methode an, nämlich darin, das Unterbewusstsein von solchen unerledigten Aufgaben ein Stück weit zu befreien. Wenn wir das nicht tun, dann haben wir die Situation, dass diese unerledigten Aufgaben immer mal wieder so als innere Gedanken plötzlich auftauchen. Der Allen nennt diese plötzlichen Gedanken die Loose Ends, die losen Enden. Ja, du kennst das vielleicht, da bist du eigentlich damit befasst, gerade eine Klassenarbeit zu korrigieren und plötzlich kommt so ein Gedanke, oh, ich muss ja unbedingt dem Peter morgen noch Bescheid sagen, wegen der Klassenarbeit in der Parallelklasse, dass ich die verschiebe, weil wir wollten die doch gemeinsam machen. Oder du bist gerade dabei, den Unterricht vorbereiten und plötzlich kommt die Erinnerung, ich muss doch noch diese E-Mail schreiben wegen der Fortbildung, da war doch die Anmeldefrist. Und das sind immer wieder so kleine Ablenkungen, die den Fokus zerstreuen. Und bis man dann wieder bei der Aufgabe ist, sind immer wieder wertvolle, hört sich doof an, Sekunden oder Minuten vielleicht jetzt nicht, aber eine gewisse Zeit verstrichen. Aber in der Summe macht es sich eben doch bemerkbar und es ist halt auch einfach stressiger, immer wieder den Fokus neu auf die eigentliche Aufgabe konzentrieren zu müssen. Und das Ziel der Getting Things Done Methode ist es jetzt, diese losen Enden zusammenführen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, im Englischen gibt es ein Sprichwort, making loose ends meet. Das heißt, dass man sozusagen die losen Enden zusammenführt, was aber ein Synonym auch dafür ist, dass man in Wohlstand erreicht und in Wohlstand lebt. Und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das mit diesen Loose Ends auch da anspielt. Wenn man das hinkriegt, dass man diese inneren Gedanken zusammenführen kann, dass sie nicht plötzlich auftauchen mit dieser Methode zum Beispiel, dass man dann auch so einen, inneren Wohlstand dadurch erreicht. Ja, wie funktioniert das Ganze jetzt? Im Grunde genommen gibt es 5 Phasen. Die Phasen sind im Einzelnen das Sammeln von Aufgaben, dann kommt das Verarbeiten, das Organisieren, das Durchsehen und schließlich das Erledigen. Ja. Und auf den ersten Blick denkt man natürlich, mein Gott, ich will die Aufgabe einfach nur erledigt kriegen, warum so viel Aufwand damit treiben? Aber das hat schon einen Sinn, das so zu machen, weil man durch diese relativ umfangreiche Vorbereitungszeit im Endeffekt das Gehirn einfach oder das Unterbewusstsein einfach davon entlasten kann, diese ganzen Aufgaben im Kopf zu behalten und dadurch einfach letztendlich entspannter und so eben auch produktiver arbeitet. Und produktiver arbeiten heißt eben auch in der Regel Zeit zu sparen, die man dann natürlich woanders wieder nutzen kann. Schauen wir uns die erste Phase, das Sammeln, etwas genauer an. Das kann man natürlich sowohl physisch machen, offline, als auch am Computer. Wenn man es offline macht, dann nimmt man sich einfach irgendeinen Korb, einen sogenannten Eingangskorb, und da kommen all die Sachen rein, die irgendwie eine Aufgabe darstellen, die man also erledigen will. Das kann sein ein Flyer von einer Fortbildung, die man machen will, ein Ausdruck einer E-Mail, was auch immer. Das kommt erstmal alles da rein. Das Ganze kann man natürlich auch am Computer machen. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Darüber werde ich in der nächsten Folge ein bisschen mehr erzählen. Und da werde ich dir auch eine App vorstellen, die ich auch selber benutze und die ich also wirklich extrem empfehlen kann. Aber dazu, wie gesagt, in der nächsten Folge mehr. Der Sinn dieser Eingangsbox ist es erstmal, die Sachen aus dem Kopf zu bekommen, weil man einfach sich darauf verlassen kann, das, was man in die Eingangsbox reinlegt, das wird dann auch weiter bearbeitet, sodass man nichts vergisst. Und deshalb braucht man auch da so eine Art Regel, nämlich dass diese Eingangsbox einmal am Tag durchgesehen wird und geleert wird und eben diese Weiterverarbeitung der Aufgaben erfolgt. Der nächste Schritt war ja das Verarbeiten, und da ist die Ausgangs- oder die Startfrage sozusagen, wenn ich so einen Teil aus der Eingangsbox nehme, mir zu überlegen, was ist es? Ja, um was handelt es sich? Ist es eine Aufgabe? Will ich was damit tun? Wenn ich das nicht will, dann kommt dieser Punkt, diese Aufgabe, ist es dann ja nicht, aber dieser Gegenstand kommt in den Mülleimer. Ja, wobei die Regel ist, so viel wie möglich in den Mülleimer zu bekommen, weil es eben viele Dinge gibt, die scheinbar wichtig sind. Das hatten wir ja schon beim Eisenhower-Prinzip, aber im Endeffekt einen gar nicht weiter voranbringen. Dann gibt es Dinge, die man vielleicht irgendwann mal brauchen könnte oder vielleicht mal irgendwann erledigen will, aber noch nicht so richtig darüber Bescheid weiß. Das kommt dann in die sogenannte Irgendwann-Ablage. Und dann gibt es Dinge, die haben einen bestimmten Termin, der liegt aber noch weit in der Zukunft. Die kommen dann in die Wiedervorlagemappe. Alle Informationen, alles, was man behalten möchte, was aber eigentlich keine Aufgabe darstellt, das kommt dann in die sogenannte Ablage. Wenn ich jetzt etwas habe und ich will etwas damit machen, also ich habe tatsächlich eine Aufgabe, dann kommt der nächste Schritt, nämlich das Organisieren. Ja, was ist die nächste sichtbare Aktion, die ich damit machen will? Und bei diesem Organisieren, da geht es nämlich auch genau darum, nämlich zu überlegen, was ist die nächste konkrete Aktion, die ich machen will? Wenn ich Aufgaben habe, die ich nicht sofort erledigen kann, wo es also im Moment noch keine konkrete Aktion gibt, die kommen dann auf eine sogenannte Nächste-Schritte-Liste. Da kann man auch mehrere anlegen für Aufgaben, die irgendwie zusammenhängen. Also zum Beispiel Dinge, die im Arbeitszimmer als nächstes anstehen oder die in der Schule als nächstes anstehen oder die irgendwie mit der Kommunikation mit Kollegen zu tun haben, sowas in der Richtung. Der nächste Schritt ist dann das Durchsehen, und da geht es einfach darum, dass man regelmäßig die verschiedenen Listen, Ordner, Mappen, Ablagemappen, die man hat, durchschaut, damit man auch den Überblick behält und entsprechend Aufgaben, Informationen von einer in eine andere Mappe verschieben kann, wenn sich da eben was verändert hat. Die Empfehlung ist, dass man tatsächlich mehrmals täglich beispielsweise die Eingangsbox oder die Wiedervorlagemappe durchschaut und andere Dinge wie zum Beispiel die Irgendwann-Mappe oder den Terminkalender, dass man das wöchentlich durchgeht und einfach schaut, ob es da irgendwelche Veränderungen gibt. Der letzte Schritt bei der Getting Things Done Methode ist dann das Erledigen. Das heißt, jetzt geht es tatsächlich darum, die Aufgaben auch abzuarbeiten. Und da gibt es drei Möglichkeiten. Es gibt einmal Aufgaben, die ich sofort erledigen kann. Und das sind alle Aufgaben, die man in unter 3 Minuten machen kann. Und die macht man dann eben auch sofort. Dann gibt es Aufgaben, die man terminieren muss, also die zu einem festen Termin fertig sein müssen. Das Material dazu sollte in der Wiedervorlagemappe oder dem Wiedervorlageordner sein. Wenn es keinen festen Termin gibt, dann kommt die Aufgabe in die sogenannte nächste Schritteliste. Wichtig ist, dass man in den eigenen Kalender keine Aufgaben einträgt, sondern da tatsächlich nur Termine reinschreibt. Viele nutzen ja den Kalender auch, um dort Aufgaben unterzubringen. Aber das ja ist eine relativ ungünstige Sache, weil man dann schon wieder sich darauf fokussieren muss, dass man Aufgabentermine nicht durcheinander würfelt und die Übersicht geht eben auch ein bisschen verloren dabei. Dritte Möglichkeit ist, dass ich eine Aufgabe habe, die ich delegieren kann, und wenn man das machen kann, sollte man das natürlich auch tun. Als Lehrer, das hatte ich ja eben schon bei der Eisenhower-Matrix gesagt, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil wir einfach viele, viele Aufgaben selber machen müssen, aber es gibt eben auch manche, die man delegieren kann. Sollte man feststellen bei dieser Phase oder in dieser Phase der Methode, dass man eine Aufgabe hat, die mehrere Schritte erfordert, dann hat man eigentlich keine Aufgabe vor sich, sondern ein Projekt. Und auch dafür gibt es in der Getting Things Done Methode eine extra Liste oder einen extra Ordner, nämlich Projekte. Und man macht dann eben für jedes Projekt einen extra Ordner oder eine entsprechende Mappe. Ja, du siehst, die Getting Things Done Methode, die ist jetzt nicht eine besonders einfache oder schnell zu erlernende Methode. Was wohl auch der Grund dafür ist, dass es ganze Seminare darüber gibt, wie man diese Methode nutzen kann. Der Vorteil ist aber, dass du damit eben nicht nur deine Aufgaben verwalten kannst und organisieren kannst, sondern dass du diese Methode nutzen kannst, um dein gesamtes Material, also auch alles, was du in Papierform hast, auf eine Art und Weise zu organisieren, dass du ja einfach das Ganze ein bisschen schlanker hast, dass du nicht überall 1000 Zettel rumliegen hast, von denen du gerade nicht weißt, was damit zu tun ist, die du vielleicht nicht wegschmeißen willst, aber man könnte sie ja irgendwie noch brauchen und die Stapel werden immer größer. Und da ist diese Methode eben doch sehr hilfreich, um das in den Griff zu kriegen. Die nächsten beiden Methoden, das kann ich dir schon versprechen, die sind aber ein bisschen einfacher, also halt noch ein bisschen aus. Wir sind ja jetzt schon eine Viertelstunde dabei, aber diese beiden Methoden möchte ich dir unbedingt noch nahelegen, weil die auch sehr, sehr sinnvoll sind und ich nutze auch selber eine Kombination letztendlich aus diesen beiden Methoden und fahre damit eigentlich auch sehr gut. Die erste dieser beiden Methoden, die dritte in unserer Übersicht heute, das ist die sogenannte One-Minute-To-Do-Liste nach Michael Linenberger. Das ist ein amerikanischer Zeitmanagement- und Produktivitätscoach. Und bei dieser Methode ist der Hauptfaktor eigentlich die Zeit. Ja, wir hatten ja bei der Eisenhower-Methode die Dringlichkeit und die Wichtigkeit. Hier ist es tatsächlich der Hauptfaktor Zeit. Im Grunde genommen gibt es 3 Unterscheidungen. Es gibt Aufgaben, die sofort erledigt werden sollen. Linenberger nennt die Critical Now Aufgaben und die Regel ist, dass man maximal 6 solcher Aufgaben pro Tag sich vornimmt. Das hat dann auch gleich den Vorteil, dass man gezwungen ist, sich zu überlegen, welche Aufgabe ist jetzt wirklich wichtig, so dass ich sie mit in diesen Critical Now Bereich reinnehme. Ein anderer Punkt ist, dass es maximal 6 sind, hat natürlich auch damit zu tun, dass die Abarbeitung möglich ist, weil es natürlich sehr frustrierend ist, wenn man Aufgaben eigentlich sich vornimmt und dann aber doch nicht schafft. Regel ist, dass dieser Bereich Critical Now, dass das jeden Abend tatsächlich leer ist, dass man alle Aufgaben dann auch erledigt hat. Der zweite Bereich, der zweite Sektor, wenn man so will, das sind Aufgaben, die demnächst anstehen, demnächst zu erledigen sind. Die nennt Linenberger Opportunity Now. Und die Regel ist, diese Aufgaben sollen in den nächsten 5 bis 7 Tagen erledigt werden. Zweite Regel, dass es maximal 20 Aufgaben in diesem Bereich gibt. 5 mal 6 Aufgaben, also 5 Tage, A6 Aufgaben, wären ja eigentlich 30 Aufgaben, die man in der Zeit schaffen würde. Aber man rechnet eben noch einen Puffer mit ein für unerledigte Dinge, die dazwischen kommen, sodass man auch da sozusagen in dem Limit bleibt, den man sich vorgenommen hat. Wichtig ist, dass man hier wirklich nur Aufgaben aufnimmt, die auch definitiv in diesem Zeithorizont anstehen und umgesetzt werden. Denn die Aufgaben, die nicht in diesen Bereich reinkommen, die kommen in den dritten Sektor. Und das sind Aufgaben, die im Moment nicht relevant sind, aber demnächst, also nicht demnächst, sondern irgendwann mal relevant werden. Linnenberger nennt das Over the Horizon. Und die Regel ist da, das sind Aufgaben, die in später als diese 5 bis 7 Tagen anstehen. Wichtig noch, dass man hier wirklich auch nur mit Aufgaben arbeitet und keine Ideen oder sowas mit sammelt. Das kann man in anderen Ordnern, Listen und so weiter machen. Wenn man sehr, sehr viele Aufgaben hat, die vielleicht auch in unterschiedliche Bereiche reinkommen, dann kann man da auch mehrere Listen anlegen. Wichtig ist natürlich auch hier, dass man regelmäßig diese Listen, die man hat, also Critical Now, Opportunity Now und Over the Horizon, auch regelmäßig durchschaut und überlegt, ob ich jetzt eine Aufgabe von der einen Kategorie jetzt in die andere verschiebe. Das kann man zum Beispiel machen am Abend, dass man für den nächsten Tag die Planung macht, wobei da gibt es auch wieder Stimmen, die sagen, ja, ist eigentlich nicht so eine günstige Sache, weil man dann in der Nacht schon irgendwie damit befasst ist, was man alles an Aufgaben zu erledigen hat. Ich mache es beispielsweise häufig erst, dass ich es am Morgen mache für den Tag, diese Planung. Und am Wochenende kann man eben für die nächste Woche das Ganze nochmal planen. Für die Umsetzung des Ganzen gibt es auch eine ganze Reihe von wirklich guten und sehr interessanten Apps, die man da nutzen kann oder auch Online-Dienste, die man da nutzen kann. Da werde ich dir in der nächsten Folge auch noch einige vorstellen. Ja, die letzte Methode, die ich dir heute kurz vorstellen will, ist die sogenannte Ivy Lee-Methode. Und die schließt auch so ein bisschen den Kreis des Ganzen. Ich hatte ja am Anfang der Folge gesagt, dass es darum geht, wie man mit 15 Minuten Arbeit $25.000 verdienen kann. Und das hat genau mit dieser Methode zu tun, aber dazu gleich mehr. Ivy Lee war ein amerikanischer Reporter und Autor und auch Unternehmensberater, der auch so ein bisschen mit oder als Mitbegründer der Public Relation Kultur, wenn man es so nennen will, gilt. Ivy Lee hat von 1877 bis 1934 in den USA gelebt. Und zudem gibt es eine kleine Anekdote. Zu den Kunden von Lee gehörten viele große Firmen, unter anderem die Firma Bethlehem Steel. Die hat damals den Stahl produziert, vor allen Dingen für die ganzen Wolkenkratzer und Hochhäuser in den USA. Und entsprechend war der Besitzer, ein Mann namens Charles Schwab, der damals reichste Mann der Welt. Und der machte sich natürlich Gedanken darüber, wie er seine Produktivität und die seiner Führungsmitarbeiter weiter verbessern könnte. 1918 ließ er dann Lee in sein Büro kommen und fragte ihn, ob Lee ihm helfen könne, diese Produktivitätssteigerung irgendwie umzusetzen. Und Lee erwiderte, ja klar, das kann ich machen. Er soll ihm einfach mal 15 Minuten Zeit geben für ihn und seine Mitarbeiter und dann wird das schon gehen. Natürlich hat der Schwab dann gefragt, was das Ganze kosten würde, worauf der Lee ihm dann gesagt hat, naja, wenn die Methode dir nichts bringt, musst du gar nichts bezahlen. Andernfalls sollte er in 3 Monaten nochmal zu ihm kommen und ihm das bezahlen, was ihm das Ergebnis der Methode wert sei. 3 Monate später kam der Schwab dann tatsächlich zu dem Lee und bezahlte $25.000. Gegenwert heute ungefähr $500.000. Und deswegen heißt diese Methode auch die $25.000 Methode. Das Schöne bei dieser Methode ist, die ist unglaublich einfach. Und die kann man auch einfach auf dem Zettel machen, Notizbuch, Lehrerkalender. Man braucht da also gar keine Apps oder sowas dafür. Und sie ist, gerade weil sie so einfach ist, auch sehr effektiv. Das Ganze funktioniert so, du schreibst dir 6 Aufgaben auf, die du heute erledigen willst. Dann ordnest du zu jeder dieser Aufgabe eine Zahl von 1 bis 6 zu. Diese Zahl steht für die Wichtigkeit. Das heißt also, die wichtigste Aufgabe bekommt eine 1 und die am wenigsten wichtige bekommt eine 6. Und dann arbeitest du diese Liste einfach von oben nach unten ab. Das heißt, du fängst mit der wichtigsten Aufgabe, die die 1 bekommen hat, an. Konzentrierst dich erstmal nur voll und ganz auf diese Aufgabe. Und wenn du das fertig hast, dann streichst du diese Aufgabe ab, machst einen Haken dran, überlegst erneut die restlichen Aufgaben, ob sich was an den Prioritäten verändert hat. Falls nicht, machst du mit der Aufgabe 2 weiter. Ansonsten die Prioritäten einfach nochmal neu setzen und dann mit der nächsten oder der nächstwichtigen Aufgabe weitermachen. Sollte man am Ende des Tages nicht alle Aufgaben geschafft haben, dann überträgt man die einfach in den nächsten Tag und ergänzt die dann wieder mit den neuen Aufgaben, sodass man wieder 6 volle Aufgaben hat. Vorteil der Methode ist, dass es einen großen Fokus darauf legt, sich zu überlegen, welche Aufgaben tatsächlich wichtig sind. Es ist eine sehr einfache Methode, die auch von der Planung sehr schnell geht. Also im Vergleich zu Getting Things Done ist das ganz, ganz schnell gemacht. Es ist in der Umsetzung einfach, hatte ich gerade schon gesagt. Und es verhindert auch, dass man so ein Multitasking anfängt, weil man sich tatsächlich immer nur auf die eine Aufgabe konzentriert, die man eben gerade bearbeitet. Es gibt allerdings auch Nachteile oder Kritik. Zum Beispiel haben ja manche Aufgaben auch Unterpunkte und das geht hier erstmal unter. Ja, das heißt, ich muss dann schon überlegen, naja, ist das jetzt wirklich eine Aufgabe oder ist es, so wie ich es ja eben schon bei der Getting Things Done Methode gesagt habe, ist es ein Projekt. Was man auch nicht unter den Tisch kehren sollte, ist, dass es in Verbindung mit dem Ivy Lee durchaus auch Kritik daran gibt, inwieweit er zum Nationalsozialismus gestanden hat. Er war sowohl mehrmals auch in Deutschland gewesen in dieser Zeit und als PR-Manager eventuell, man weiß es nicht, auch für den Nationalsozialismus tätig. Die Methode an sich ist aber sehr effektiv und von daher sollte man sich vielleicht einfach mal die Zeit nehmen und das ausprobieren. Es gibt eine ganze Reihe anderer, weiterer Methoden, die will ich jetzt aber nicht weiter ausführen, aber nur mal, dass das gehört. Es gibt zum Beispiel die Don't Break the Chain Methode oder die Ohio Methode. Dann gibt es eine Super Focus Methode und es gibt noch etliches dazu. Aber das jetzt erstmal so als kleine Übersicht. Du hast gerade eine Folge des Healthy Teacher Podcast gehört. Alle Infos, Links und Empfehlungen dieser Folge findest du auf healthyteacher.net. Gebe einfach die Nummer der Folge dreistellig in das Suchfeld oben rechts auf der Seite ein und du gelangst direkt zu den Shownotes der jeweiligen Folge. Also zum Beispiel 006 für die Folge 6 oder 017 für die Folge 17. Alternativ findest du alle Folgen auch über den Menüpunkt Podcast. Trage dich auf healthyteacher.net auch in meinen Newsletter ein, wenn du zusätzliche Tipps und Infos rund um die Themen Selfcare und Selbstmanagement für Lehrer haben möchtest. Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte den Healthy Teacher Podcast doch auf iTunes. Du hilfst damit, diesen Podcast bekannter zu machen, sodass mehr Lehrer von den Inhalten profitieren können. Auf healthyteacher.net/bewerten findest du eine Anleitung, wie du so eine Bewertung in iTunes abgeben kannst. Bis zum nächsten Mal, bleib entspannt, dein Carsten.